Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Wir werden in den nächsten, ja, so rund 3 bis 4 Stunden, würde ich sagen, darüber sprechen, ob RB Leipzig eine Bereicherung für die Liga ist. Also, wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann am besten gleich wieder abschalten. Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ich bin Christoph Fetzer, schön, dass ihr mit dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Und mit, nein, leider nicht mit Christopher Ramm, und das hat einen Grund. Wir haben am Montagabend wie gewohnt aufgezeichnet, hat eine schöne Sendung, 3/4 Stunde, ein paar Themen gut besprochen, hat mir sehr gut gefallen, und dann hat es mir wieder die Aufnahme zerrissen und ich habe keine Ahnung warum, weil die lief eigentlich und es waren aber trotzdem Aussetzer drin und es war nicht sendbar und deswegen, ja, Entschuldigung von meiner Seite natürlich auch an dich, Konstantin, dass du jetzt nochmal hier sitzt und natürlich auch an Christopher, der sich die Zeit genommen hat, aber dann war es für die Tonne, also ist blöd gelaufen, war mein Bock, sorry. Trotzdem versuchen wir es jetzt ein bisschen zackiger, vielleicht dann zu zweit nochmal, und deswegen, Konstantin, die Frage: Was nimmst du mit vom 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga in diese Champions-League-Woche?
Die Erkenntnis, dass Werder Bremen, womöglich Darmstadt 98, den Rang ablaufen wird als größter Favorit auf den ersten Abstiegsplatz.
Und wahrscheinlich ist das 6-0 am ersten Spieltag gegen die Bayern dann nicht unbedingt das Ergebnis, das dich zu dieser Einschätzung kommen lässt, sondern eher der Auftritt jetzt am Wochenende gegen Augsburg, ne?
Der vor allem, aber auch das 6-0 gegen Bayern, da spielt vielleicht das Ergebnis noch eine untergeordnete Rolle, aber auch wie sich vor allem Bremen da präsentiert hat, das ließ schon zumindest Zweifel aufkommen. Dann hat man zuvor ja schon im DFB-Pokal verloren und jetzt die Niederlage gegen Augsburg, also guter Saisonstart mit 3 Niederlagen, gerade ein Duell gegen Augsburg, die ja nun wahrlich keine Top-Mannschaft sind. Das tut weh und die Zweifel an Viktor Skripnik werden keinesfalls kleiner. Ganz im Gegenteil, also auch wenn man die Hintergrundstory bei Werder Bremen verfolgt, dann weiß man ja, dass eben auch schon Aichin, der mittlerweile nicht mehr da ist, der auch sich eigentlich gegen Skripnik ausgesprochen hatte, nun ist Aichin nicht mehr da. Skripnik ist da, hat die Vorbereitung der Mannschaft bestritten, die zumindest in einigen Mannschafts- oder einigen Teilen des Teams auch Veränderungen ja über sich ergehen lassen musste, in Form von Abgängen der Innenverteidigung, dann Spieler neu integrieren. Im Mittelfeld hat man womöglich versucht, da mehr aufzubauen, was aber nicht so richtig funktioniert hat. Jetzt kam noch mit Serge Gnabry ein sehr interessanter, talentierter Spieler hinzu, der aber jetzt auch keine einfache Zeit zuvor hatte, also wo man vielleicht auf das Talent hofft, aber wo man auch noch nicht weiß, ob das wirklich so funktionieren wird. Pizarro verletzt, also Max Kruse verletzt, der womöglich bis zum Winter ausfällt. Es gibt einige Baustellen, Skripnik selbst kann nicht überzeugen, macht immer wieder kleinere Fehler was seine taktische Ausrichtung, strategische Ausrichtung anbelangt. Also einige größere und kleinere Baustellen bei Werder Bremen, und es würde mich nicht wundern, und ich glaube, es würde fast niemand mehr verwundern, wenn Viktor Skripnik der erste Trainer ist, der seinen Hut nehmen muss in dieser Saison, denn ich glaube auch die Wettquoten zeigen doch ganz klar, dass er da der Favorit ist für diesen ersten Titel in der neuen Saison. Problematisch dann ist natürlich, wen man holen könnte, und auch, dass der neue Trainer dann mit einer Mannschaft arbeiten muss, die eben von Skripnik vorbereitet wurde auf diese Saison. Also keine gute Ausgangsvoraussetzung keine gute Ausgangsposition für Werder Bremen jetzt in dieser Saison. Und wenn man einmal dann hinten drin steckt und dann nicht die notwendigen Punkte holt bis zum Winter, dann kann man sich auch sehr schnell dann in dieser auf Platz 18, Platz 17 irgendwo festgefahren haben. Und das würde natürlich Bremen dann zusätzlich schmerzen, weil man da vielleicht im Winter theoretisch nochmal nachlegen kann auf dem Transfermarkt. Aber wir wissen ja auch, dass Bremen nicht unbedingt finanziell so stark aufgestellt ist, um da jetzt große Transfers sich leisten zu können. Mhm. Also insgesamt ein sehr schwieriger Saisonstart. Und ich nehme einfach an, dass es eine sehr schwierige Saison für Werder Bremen wird. Es sei denn, man macht irgendwie einen Glücksgriff jetzt, vielleicht einen neuen Trainer betrifft, oder Pizarro kommt zurück und lässt die alte Magie wieder aufleben. Das ist ja bei ihm nicht unbedingt ganz klar, jemand, der schon die 35 überschritten hat, das ist ja immer dann fraglich, wann kommt dann womöglich dieser Einbruch, dieser auch körperliche Einbruch. Deshalb jetzt komplett auf Pizarro dann zu setzen, das wäre etwas riskant. Also viele Baustellen, wie gesagt, habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Und Darmstadt 98 ist eigentlich so dieser haushohe Favorit darauf, dass die Letzter werden. Und die präsentieren sich jetzt auch bisher nicht unbedingt so, als würden sie in dieser Saison Bäume ausreißen. Da ist auch eine abgerutschte Sirigu-Flanke, die dann zum Sieg im Hessen-Derby verhilft, nicht unbedingt etwas, was das kaschieren könnte. Aber Werder Bremen, trotz eines besseren Kaders als Darmstadt, hat sich in eine interessante, beziehungsweise aus Fansicht missliche Ausgangslage manövriert.
Das nimmst du also mit in die Woche. Ich nehme mit in die Woche. Das hat vielleicht auch die Einleitung kurz schon gezeigt, dass mir diese Bereicherungsdiskussion bei RB Leipzig schon ordentlich aus dem Hals raushängt. Also weiß nicht, ob das überhaupt schon mal vorkam bei einem anderen Verein, der aufgestiegen ist. Ist das jetzt eine Bereicherung für die Liga oder nicht? Es ist halt einfach so, dass die ersten 15 der ersten Liga und die ersten 2 der zweiten Liga und der Sieger der Relegation in der ersten Liga spielen. Und klar kann man Fragezeichen dahinter setzen, wie RB Leipzig jetzt eben da in die Liga gekommen ist und mit welcher finanziellen Unterstützung. Aber da müssten halt dann einfach die Statuten geändert werden, beziehungsweise da müsste dann der DFB oder die DFL einen Riegel vorschieben. Und ich schaue mir lieber an, wie RB Leipzig in dieser Liga spielt. Und der Auftakt, der Heimauftakt gegen Dortmund war ja erfolgreich. Und mir hat das in vielerlei Hinsicht gefallen, was da gezeigt worden ist. Und ja, man sieht natürlich in jeder Kameraeinstellung die zwei roten Bullen da neben dem Kabineneingang oder den Katakombeneingang. Aber wenn man sich die wegdenkt, dann glaube ich, müsste das eigentlich jedem neutralen Fußballfan gefallen, was da am Wochenende passiert ist. Und ja, das ist so das, was ich jetzt mit aus diesem Wochenende in die neue Woche nehme. Konstantin, wir machen es heute genauso wie in der Vorwoche, schauen uns ein paar Spiele an, vielleicht die du genauer verfolgt hast, die ich näher verfolgt habe. Und dann, ja, schauen wir, dass wir das knackig halten. Und dann nächste Woche können wir vielleicht auch nochmal über die Vereine sprechen, über die wir bis dahin noch nicht gesprochen haben. Es wird weiterhin so sein, dass wir über Bayern und Dortmund viel sprechen werden, weil das wohl, ja, weiterhin die zwei besten Teams der Liga sind. Wenn sich ein anderes herauskristallisiert, dann kriegt das mehr Sendezeit, ist ja klar. Geht einfach darum, wer gewinnt die Meisterschaft. Und man spricht halt über gute Mannschaften oder besonders schlechte Mannschaften, bei denen es schlecht läuft, häufiger als über Mittelfeldmannschaften. Aber wir werden versuchen, über alle Teams mal ein bisschen zu plaudern. Was ist denn das erste Spiel, über das du ein bisschen ausführlicher sprechen möchtest an diesem zweiten Spieltag?
Bleiben wir gleich beim Thema RB Leipzig. Denn ich habe mir das Spiel der Leipziger gegen Borussia Dortmund genau angeschaut. Es war ja auch positioniert als Topspiel am Samstagabend. Dieses Aufeinandertreffen eben zwischen dem polarisierenden Neuankömmling und Borussia Dortmund, das ja doch auch eine, zumindest zum Teil eine Fangemeinschaft hat, die doch sehr, das sehr kontrovers auch diskutiert. Entwicklungen wie eben Leipzig und Hoffenheim, die zum Teil ja auch zum Boykott aufgerufen haben. Also das war einerseits schon dieses Aufeinandertreffen und dieses Duell zwischen doch zwei unterschiedlichen Vereinen, wobei man natürlich aufpassen muss, die Bewertung von Borussia Dortmund, einem börsennotierten Unternehmen, muss man aufpassen, dass man sich jetzt auch nicht da in die eigene Tasche lügt. Deshalb das zum einen und zum anderen eben dann ein Spiel auf dem Rasen, was wir ja auch mehr eigentlich diskutieren, eben ein Duell auf dem Rasen zwischen einerseits der Pressingmannschaft RB Leipzig mit Hasenhüttl, einem Trainer, der für Pressing- und Umschaltfußball steht, und eben Thomas Tuchel, der bekanntermaßen seinem Vorbild, wenn man so möchte, Pep Guardiola nacheifern möchte und eben vor allem ballbesitzdominanten Fußball präferiert. Jetzt gerade bei Borussia Dortmund, das hat ja nicht so gut funktioniert, wenn man sich das Spiel genau anschaut. Denn Dortmund hatte auf dem Papier mehr Ballbesitz, signifikant mehr Ballbesitz, also über 60%, aber hat nicht die Mittel gefunden, um dann Durchschlagskraft hin zum gegnerischen Tor zu entwickeln. Also das Positionsspiel, was ja eine große Basis von Ballbesitzfußball sein kann oder sein sollte, eben auch wie Guardiola das auch präferiert, das hat funktioniert im Aufbau, also man hat sich gut eigentlich gut gestaffelt im Aufbau. Rode ist oft noch rausgekippt zur rechten Seite, um die Innenverteidiger zu entlasten, um Überzahl zu schaffen gegen die ersten beiden Pressingspieler Leipzigs. Wenn man dann 3-2 hatte, dann wurde der Ball eigentlich auch ganz klug dann nach vorn bewegt, entweder über die Flügel oder über die Halbräume. Rechts hat ja Castro als nomineller Rechtsaußen gespielt, aber eben oftmals dann doch eher im Halbraum mit auch zum Teil eben dann auch mit Rode, wenn der sich nach vorn bewegt hat. Also da gab es kleinere Überladungen auf der linken Seite, Schmelzer, Schürrle breit, Götze hat Schürrle vor allem unterstützt, also für Götze jetzt der erste richtige Einsatz auf der Zehnerposition, hat auch in meinen Augen die beste Leistung auf Dortmunder Seite abgeliefert, doch auch gezeigt hat, dass er eben in engen Räumen mit seiner Agilität und mit seiner natürlich herausragenden Technik vieles bewegen kann und auch jemand ist, der seine Mitspieler immer wieder unterstützt und auch besser macht. Also Götze ist kein Spieler, der unbedingt ein Spiel an sich reißt, aber einer, der jeden neben mal so 1%, 2%, 3% verbessern kann, einfach weil er immer da ist, immer unterstützt und auch Notfall eine Notlösung anbietet, wenn vielleicht ein Mitspieler nicht mehr weiterkommt. Also da ist Götze wirklich herausragend, wenn er in Form ist und er hat sich ja doch auch jetzt zumindest in dem Spiel auch von seiner sehr guten Seite gezeigt. Was auch den Nationalmannschaftsauftritt betrifft und so. Das muss man wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen ausblenden und einfach nur auf den Spieler Götze schauen, wie er jetzt im schwarz-gelben Trikot auftritt. Also das waren positive Aspekte, wie man den Ball nach zumindest nach vorn bewegt hat in der ersten, zweiten Aufbauphase, aber dann eben in der Nähe des Leipziger Tores, im Gegner im letzten Spielfelddrittel. Da hat es dann gehakt beim BVB, da war es dann zu viel klein, zu viel Einzelaktionen, zu viel Einzeltriplings, individuelle Aktionen. Da hat man eben das quasi nicht gut vorbereitet, das eben, weil wenn ein Angriff versandet, am Ende irgendwo im letzten Spielfelddrittel, dann liegt es meistens daran, dass der irgendwo 20, 30 Meter weiter vorne nicht gut vorbereitet wurde. Das ist nicht unbedingt dann immer der Fehler des Spielers in der Kette, der ganz hinten ist, also das letzte Glied in der Kette, sich unbedingt dann derjenige, der einen Fehler macht oder der vielleicht dann die falsche Entscheidung trifft, oftmals beginnt das schon viel weiter hinten. Also eine Mannschaft, die sauberes Positionsspiel gezeigt hat in Borussia Dortmund, aber eben nicht die Durchschlagskraft entwickeln konnte. Und was die Fans anbelangt, die vielleicht natürlich auch boost darüber waren, dass man jetzt gegen Leipzig 0-1 verloren hat. Das war ja eigentlich doch ein 0-0-Spiel und das späte Tor durch Keita, das war für die Leipziger Fans natürlich ein großer Grund zu feiern. Erstes Heimspiel in der Bundesliga, gleich gegen einen sehr starken Gegner, auch ein bisschen kontroverses Spiel aufgrund der ganzen Auseinandersetzung vor der Partie. Also für Leipzig gab es einen Grund zu feiern. Für Dortmund war es natürlich noch ein härter Rückschlag, als wenn man nur 0-0 gespielt hätte. Aber wenn man ein bisschen von dem Ergebnis weggeht, ist es vor allem besorgniserregend oder sollte es zumindest intern schon ganz klar diskutiert werden, inwieweit eben diese strategische Ausrichtung, sprich dieses sehr ballbesitzdominante Spiel, inwieweit das wirklich umsetzbar ist, immer auch vor dem Hintergrund, dass der BVB mit Hummels, Gündogan und Mkhitaryan die drei wichtigsten Spielmacher eigentlich verloren hat. Also die komplette Achse vom Innenverteidiger zum Sechser zum offensiven Mittelfeldspieler ist weggebrochen und wurde nicht adäquat ersetzt. Man hat mit Götze jemanden auf der Zehnerposition geholt, der langfristig wieder Qualität reinbringen kann. Aber, und bei allem Respekt, aber eben Rode oder Castro auf der Sechs, das ist jetzt kein richtiger Ersatz zu Gündogan. Und auch Marc Bartra ist kein 1-1 Ersatz für Hummels, gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt. Also hat man Qualität verloren und Strategie und auch taktische Ausrichtung sind sehr wichtig, aber jeder Profitrainer wird das bestätigen. 50% oder und mehr hängt natürlich trotzdem an der individuellen Qualität eines jeden Spielers, an der Technik, an der Spielintelligenz, am Spielverständnis, an der Spielübersicht. Und wenn die nicht gegeben ist, dann kann man das beste System entwickeln, dann ist es gerade auf dem Niveau dann trotzdem problematisch. Und gerade wenn man eben ein System präferiert, was Tuchel ja tut, was doch auf sehr gute Abstimmung einfach basieren muss und wo keiner einen richtigen Fehler machen darf. Ich glaube, ein System, wo man eher auf Umschaltfußball setzt, das darf etwas wilder sein, etwas grober. Das muss nicht unbedingt immer so in der besten Feinabstimmung funktionieren, wobei es natürlich trotzdem gut ist. Aber ein System, was Tuchel präferiert, das muss hundertprozentig dann klappen, da muss jedes Rätsch ins andere greifen, das tut's aktuell nicht und dann verliert man womöglich sogar ein Spiel, wenn man sich den Spielverlauf anschaut. Dortmund dominiert die ersten 30 Minuten, 35 Minuten, sind wirklich auch immer wieder im Ballbesitz, haben immer wieder diese Aufbausituationen, kommen auch nach vorn, aber generieren wenig gefährliche Torschüsse. Es gab den einen Schuss von Schürrle, der gut vorbereitet wurde, um die 30. Minute herum. Danach flacht es etwas ab und in der zweiten Halbzeit wird es dann eher ein Duell auf Augenhöhe. Beziehungsweise Leipzig kommt etwas besser ins Spiel, weil es etwas chaotischer wird. Also das ist ja auch ein Problem. Wenn man schon versucht, dominant zu sein, dann hilft ja der Ballbesitz zumindest, dass man den Gegner vom eigenen Tor weghalten kann. Also wenn ich den Ball habe, kann ja der Gegner nicht irgendwie selbst auf mein Tor zustürmen. Also das bringt ja zumindest Vorteile. Das ging aber etwas verloren, also die Dortmunder kontrollierten dann das Spiel nicht mehr so gut.
Ich finde auch, dass sie sich von der Hektik irgendwie haben anstecken lassen. Ja. Das war so, eigentlich finde ich fast das Faszinierendste am Leipziger Fußball. Klar, Pressing. Ich habe mir zwischendrin gedacht, so krass ist das Pressing gar nicht. Aber es war natürlich schon krass, aber nicht hoch. Also die haben halt an der Mittellinie gepresst und was ich auch sehr faszinierend fand, irgendwie Weigl so, weiß ich nicht, nennt man das Passivpressing? Also Paulsen hat sich einfach vor Weigl gestellt, hat er den Passweg zugestellt, Deckungsschatten und Weigl hat den Ball nicht bekommen. Also Paulsen hat Weigl sozusagen gepresst, obwohl er den Ball gar nicht hatte. Ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist. Aber also es war natürlich zu erkennen dann, ja, an der Mittellinie weg und dann auch, dass sie sehr kompakt gespielt haben. Aber was mich am meisten fasziniert war, war eben, dass die dieses hektische Spiel, Ballgewinn schnell nach vorne und dann war auch die Zuschauer waren so hektisch, auch die Bank draußen, Hasenhüttl und auch der komplette Trainerstab, die Ersatzspieler, die dann auch immer aufgesprungen sind, vor allem in der Schlussphase. Und der BVB hat sich von dieser Hektik anstecken lassen. Und das darf eigentlich so einer Mannschaft nicht passieren, beziehungsweise es zeigt, dass sie halt doch nicht so weit ist wie die Mannschaft in der vergangenen Saison. Und man hat, finde ich, auch gesehen, dass Tuchel draußen halb verzweifelt ist. Also der hat dann noch Anweisungen gegeben in Richtung Weigl, glaube ich, hat er mal gesagt, Julian, spiel auf der 8. Also er hat dann die 8 gezeigt und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil er halt schon Anweisungen gegeben hat, aber die Spieler konnten es nicht umsetzen, weil sie irgendwie, glaube ich, auch einfach gepackt wurden von dieser Hektik. Und das fand ich sehr faszinierend. Ich frage mich aber auch, ob das Leipzig dann bei jedem Heimspiel oder vielleicht sogar bei jeder Partie durchziehen kann. Ich glaube, das ist nicht machbar, weder physisch noch mental.
Vielleicht dazu drei Dinge, die mir noch einfallen. Zum einen, du sprichst das Leipziger Pressing an. Da hat ja Hasenhüttl auch Änderungen vorgenommen. Also im Vergleich auch zur Zweitligasaison, zur letzten Saison vor allem, als man ja auch Pressing-Fußball gespielt hat unter Rangnick. Da hat man aber häufiger, ist man sehr sehr, sehr aggressiv rausgerückt. Also wollte unbedingt sofort Druck ausüben und ist vielleicht manchmal etwas überhastet nach vorn marschiert und hat vielleicht auch manchmal unnötigerweise wirklich so hoch gepresst, denn ich muss nicht bei jedem gegnerischen Aufbau sofort mit allen Spielern oder zumindest mit der Angriffsreihe sofort nach vorn rausschieben und attackieren. Man muss da Rhythmuswechsel einbringen. Man muss das ein bisschen auch mit Überraschungsmoment schaffen. Denn wenn ich immer wieder das Gleiche tue, dann reagiert natürlich auch der Gegner ab irgendeinem gewissen Punkt und schlägt dann einfach den Ball sofort nach vorn, überspielt die erste Linie oder sieht vielleicht sogar die Lücken, die sich ergeben haben oder immer wieder ergeben. Und das war auch eine gewisse Anfälligkeit bei Leipzig, zumindest in Teilen der letzten Saison, dass man ganz früh vorn rausgerückt ist, aber dann standen die Flügel offen. Und der Gegner hat das natürlich nach 30 Minuten oder so, wusste ja auch, was wie Leipzig presst und wo vielleicht die Lücken sich ergeben. Also da hat man auch Änderungen vorgenommen und gerade natürlich gegen eine Top-Mannschaft wie Borussia Dortmund waren die auch nötig. Zum Zweiten, du sprichst die hitzige Stimmung an. Das ist auch ein Faktor, ich glaube, der wird etwas unterschätzt, wenn es um RB Leipzig geht. Also ich selbst war ja bei vielen Spielen von RB Leipzig schon gewesen, immer mehr meist auf der Pressetribüne. Aber man glaubt womöglich, weil es eben ein, in Anführungsstrichen, Plastikclub ist, dass es ein Operettenpublikum ist. Mhm. Ist es auch mitnichten. Also natürlich, es gibt wie bei jedem Verein gibt es auch ein gewisses Eventpublikum, ganz normal. Es ist aber, also gibt's auch, ich war auch auf dem Westfalenstadion und da gibt's das auch. Also das hat jetzt kein Club irgendwie exklusiv. Aber die Stimmung ist in dem Stadion nicht unbedingt schlecht und es gibt auch viele, zumindest viele große Teile des Stadions, die da doch auch sehr, sagen wir mal, ein bisschen Feuer reinbringen können. Ich glaube, das wäre sogar noch effektiver, wenn das Stadion eine andere Architektur hätte. Es ist ja mit diesem Zentralstadion, wer es kennt, ist ja mit diesen hohen Wänden, wie es auch im Schalker Felddienstarena ist und anderen modernen Stadien, dass die Zuschauer nicht mehr ebenerdig sozusagen mit dem Spielfeld sind. Aber trotzdem gibt es da einen großen Teil dieser 40.000, bringen da schon eine gewisse Hektik und auch ein gewisses Feuer rein. Das sollte man nicht unbedingt unterschätzen. Und zum Dritten, weil du angesprochen hast, ob das Leipzig durchhalten könnte, oder ich glaube, dass es doch sehr situationsbedingt auch dann so ein Spiel entsteht. Denn Leipzig hat ja in gewisser Weise auch ein bisschen an, oder erinnert auch zumindest in so einer Partie, dann ein bisschen an das BVB unter Jürgen Klopp, das ja auch einerseits über diese Leidenschaft kam und so dieses, also jedes Spiel war irgendwie auslaugend und selbst die Fans, die kamen irgendwie während der Partie schon fast ins Schwitzen und haben so dieses Adrenalin selber gespürt, also nicht nur die Spieler selbst auf dem Spielfeld, aber eben auch diese Philosophie, wir ziehen quasi den Gegner auf unser Niveau herunter. Das funktioniert aber ja nur, wenn der Gegner ein höheres Niveau als ich habe. Also Dortmund hat ja auch diese Philosophie unter Klopp dann nur anwenden können, wenn man eben gegen Real Madrid in der Champions League gespielt hat.
Ja.
Dann konnte man den Gegner aufs eigene Niveau runterziehen. Man hat ja nicht gegen Nürnberg gespielt, bei allem Respekt vor Nürnberg, aber man hat ja nicht gegen Nürnberg gespielt, ist nach Nürnberg gefahren und gesagt, wir ziehen jetzt den Gegner auf unser Niveau herunter. Das irgendwie funktioniert ja nicht. Und auch bei Leipzig sehe ich eben den Vorteil, wenn sie gegen Dortmund spielen, gegen Bayern, gegen Gladbach, Schalke, da haben sie eine Möglichkeit, den Gegner auf ihr Niveau herunterzuziehen, wenn es klappt. Aber wenn sie gegen andere Clubs spielen, Ingolstadt und die Freiburgs dieser Welt, dann ist ja die Ausgangssituation eine andere. Womöglich ist man individuell gar nicht so weit auseinander, aber Freiburg sieht sich als kompletter Underdog gegen RB Leipzig, weil RB Leipzig ja trotzdem dieser, weißt du, Millionenverein, die eben dann Oliver Burke für 15 Millionen kaufen.
Ja.
Und während Freiburg eben schaut, dass sie irgendwie ein paar kleinere Transfers zusammenkriegen. Also sie sehen sich selbst als Underdog und stellen sich dann eher hinten rein und RB Leipzig muss dann selber das Spiel zumindest stärker mitgestalten, als es gegen Dortmund der Fall war. Und da haben sie sich in der zweiten Liga schon schwer getan und da werden sie auch weiterhin schwer tun. Hasenhüttl ist da nicht unbedingt der prädestinierte Trainer dafür. Der hat bei Ingolstadt auch vor allem mit Pressingfußball überzeugen können. Und der Kader ist ja auch darauf ausgerichtet, dass man eher Umschaltfußball spielt. Auch die Neuzugänge deuten ganz klar darauf hin. Also Oliver Burke ist ein Konterstürmer, Timo Werner ist ein Konterstürmer, Naby Keita ist einer, der im Mittelfeld gut sehr stark im Gegenpressing ist. Noch kein Spielgestalter, vielleicht im ursprünglichen Sinne, sondern einer, der mehr das Spiel gestaltet, indem er eben Bälle erobert und dann schnell umschalten kann oder auch Vorstöße macht. Also auch wenn man sich nochmal ganz genau anschaut, wen RB Leipzig geholt hat, im Kader hat, mit Paulsen, mit Berg, dass alles wirklich auf dieses System auch zugeschnitten sind. Und das denke ich, dass so eine Partie wie jetzt mit auch so einer Hektik, mit so einer Atmosphäre, mit so einer Leidenschaft, auch mit dann am Ende so einem Spielausgang, dass das eher situationsbedingt auch war und dass man das jetzt nicht in jeder Partie von RB Leipzig sehen wird. Und ich weiß nicht, ob sie es durchhalten könnten überhaupt. Ich meine, klar, der BVB unter Jürgen Klopp hat gezeigt, dass man es quasi über eine Saison hinweg durchhalten könnte, wobei auch da Spiele dabei waren, wo man einfach den Gegner dominieren konnte und dann das seinen Stiefel runtergespielt hat. Das wird RB Leipzig womöglich noch nicht können. Das hat man auch im ersten Spieltag gegen Hoffenheim gesehen. Hoffenheim, eine Mannschaft, die eben dann sich eher mal zurückzieht und mal auf Konter lauert und dann war RB Leipzig schon etwas limitierter. Also wir müssen ein bisschen abwarten, aber ich glaube nicht, dass RB Leipzig jetzt hier jedes Spiel 120% geben wird und geben kann.
War auf jeden Fall anstrengend, hat man auch an Ralf Hasenhüttl gesehen, der war völlig fertig nach dem Spiel im Interview, schweißgebadet und fast keine Stimme mehr. Also das hat auch ihn einiges an Körnern gekostet. Gut, Konstantin, ich habe mir Freiburg gegen Gladbach am Samstagnachmittag ein bisschen genauer angeschaut und war echt angetan von den Freiburgern. Die haben, ja, sag ich mal, ein bisschen vergleichbar mit Leipzig ist es, finde ich, weil sie ja so in der eigenen Hälfte gewartet haben, dann aber doch, wenn Gladbach mal schlampig aufgebaut hat, sind sie draufgegangen, vorne Niederlechner war viel unterwegs, sie haben genau den Moment abgepasst, in dem halt mal ein schlechterer Pass gekommen ist und dann sind sie draufgegangen, haben den Gladbacher Spieler unter Druck gesetzt, teilweise ein bisschen an der Grenze oder drüber, was die Fouls anbelangt. Hitzige oder ziemlich heiße Stimmung auch im Schwarzwaldstadion, ähnlich wie eben bei Leipzig. Die Fans haben da die Mannschaft nach vorne gepusht, haben dann natürlich auch irgendwann gemerkt, es geht mehr und es ist ja dann auch mehr gegangen. Führungstreffer von Gladbach war ein Distanzschuss, das war, finde ich, auch bezeichnend. Also Gladbach hat kaum Aktionen im 16-Meter-Raum gehabt, ein Torschuss im 16er, Gladbach hat deutlich mehr Ballbesitz gehabt, aber sie haben vor allem die Ballkontakte in der eigenen Hälfte um die Mittellinie rum gehabt, auf den Außen, dann vor dem 16er und im 16er kaum mehr. Und das hat Freiburg richtig gut gemacht, haben da die Räume eng gemacht, haben auch Stindl ganz gut aus dem Spiel genommen. Mittelfeldzentrum von Gladbach war mehr nicht kreativ genug, nicht passsicher genug, nicht ideenreich genug. Und wir haben in der Vorwoche kurz oder nach dem ersten Spieltag kurz über Gladbach schon gesprochen und ich habe da das Umschaltspiel gegen Leverkusen gelobt, aber da hat es halt keine Möglichkeit gegeben, gegen Freiburg umzuschalten, weil halt Freiburg einfach sich zurückgezogen hat und das sehr clever gemacht hat. Und da hat man bei Gladbach schon gesehen, dass da eben, ja, da wenig geht, wenn der Gegner sich zurückzieht. Und das ist, denke ich, schon bisschen bedenklich, weil Gladbach für mich zu den Top 4, Top 5 gehört und eigentlich auch eine Mannschaft sein sollte, die dann so einen Gegner mal auch ja beherrschen soll oder mehr draus machen muss aus diesem Ballbesitz. Nochmal, Distanzschuss als Tor, wenig Chancen sonst, wenig Kombinationen auch durchs Zentrum in den 16-Meter-Raum rein. Und ja, meine Frage an dich wäre jetzt auch, gerade was das Mittelfeldzentrum anbelangt. Stindl habe ich jetzt schon angesprochen, da war Höfler immer derjenige, der sich zu ihm orientiert hat, also sehr mannorientierter gespielt hat und ihn rausgenommen hat. Stindl kaum einbezogen, da auf der ja, schon so Zehnerposition, also zentrales Mittelfeld. Dazu dann Kramer und Strobel auf der Doppel-6. Dahoud komplett auf der Bank, 90 Minuten. Schubert sagt, dass er Strobel deswegen schätzt, weil er defensiv stärker ist als Dahoud. Und bei der Dreierkette, die Gladbach spielt, braucht Schubert einen defensiv starken Sechser. Kramer ist das meiner Meinung nach auch. Also da glaube ich, wäre Gladbach in diesem Spiel mit Dahoud von Anfang an oder irgendwann dann in der zweiten Halbzeit besser beraten gewesen.
Ja, das sehe ich genauso eigentlich, dass gerade bei dem Spiel eben Dahoud notwendig war als eigentlich schon als Kandidat für die Startelf oder als Mitglied der Startelf. Denn Freiburg hat ja, wie du schon gesagt hast, diese defensive Ausrichtung gehabt und da weiß ich nicht, ob man unbedingt Kramer und Strobel braucht, um da wirklich mit sehr viel Laufeinsatz und sehr viel Raumabdeckung dann wirklich die komplette Zone vor der Dreierkette so stark zu verteidigen. In dem Fall wäre eigentlich der Hut als Verbindungsspieler sehr wertvoll gewesen. Stindl sollte sicherlich in gewisser Weise auch Chancen aus dem Mittelfeld heraus kreieren, aber ich glaube, Stindl ist jemand, der, wenn er auf der 10 spielt, der dann trotzdem noch diesen Unterstützer, diesen zweiten Verbindungsgeber braucht.
Weil er auch derjenige ist, der sich so ein bisschen mehr noch Richtung Spitze orientiert und da vielleicht dann auch nochmal dabei ist.
Also er müsste dann, die Wege nach hinten sind eigentlich fast wieder zu weit für ihn. Und das würde ja auch bedeuten, dass dann Strobel und Kramer im Zentrum stehen, dass dann sich Stindl auch dazu bewegt. Und dass auch der Weg dann nach vorn zu Raphael und Thorgan Hazard, dass der dann eigentlich fast schon wieder zu weit ist und dass man dann Stindl wiederum verschenkt. Also diese Verbindung von dem tiefen Sechser über Dahoud als höheren Sechser zu Stindl, dann das wäre eigentlich in meinen Augen eine bessere Variante hier gegen Freiburg gerade gewesen. Man kann sich darüber streiten, ob vielleicht gegen eine sehr offensiv starke Mannschaft, ob vielleicht dann eine Kombination Strobel und Kramer wünschenswert ist, um da viel Präsenz reinzubringen, auch Gegenpressing, einfach ein bisschen mehr Härte ins Gegenpressing zu bringen, womöglich. Aber eine Kombination Dahoud-Strobel zum Beispiel für die Partie gegen Freiburg wäre in meinen Augen dann doch die bessere gewesen. Und mich hat es einfach verwundert, dass Schubert auch während der Partie dann nicht die Änderung vornimmt und zumindest dann mal Dahoud reinbringt.
Da war, glaube ich, auch das Problem, dass Freiburg, dass Gladbach in Führung gegangen ist. Und dann irgendwie in der zweiten Halbzeit, klar, als dann Freiburg ausgeglichen hat und dann Freiburg eigentlich das Spiel übernommen hat, da hätte man dann wechseln müssen. Aber lang hat es ja so ausgesehen, als würde es irgendwie schon glatt gehen. Das war jetzt kein guter Auftritt von Gladbach, aber sie haben halt eben geführt. Und dann ging das relativ schnell, dass Freiburg halt das Spiel gedreht hat. Und dann war es ja recht chaotisch, denke ich mal. Und dann hat halt da Gladbach nicht mehr geschafft, irgendwie Kontrolle drüber zu bringen. Hat er nicht dann umgestellt? Genau, er hat sogar auf Viererkette dann umgestellt, hat Westergaard gebracht gegen Christensen. Aber das war alles nicht mehr zielführend.
Genau, aber er hat ja die Umstellung vorgenommen, ich glaube um die 70. Also der Ausgleich durch Philipp fiel in der 54. Mhm. Und dann hat er die Änderung vorgenommen, sagen wir mal 15 Minuten später ungefähr, mit eben auch dieser Westergaard-Hereinnahme für Raphael, also wo es dann auf Viererkette umgestellt wurde. Und auch da hätte er theoretisch den Wechsel vornehmen können. Ich meine, er bringt dann Hahn für Thorgan Hazard. gut, um nochmal frische Beine zu bringen. Hahn ist dann auch wirklich in den letzten 20 Minuten nochmal, hat sich die Lunge aus dem Leib gelaufen. Aber ich weiß nicht, ob da möglichst eine Reinnahme von Dahoud dann doch eine clevere Entscheidung gewesen wäre. Ist natürlich ja im Rückblick dann immer einfacher zu sagen. Aber wir diskutieren ja immer ein bisschen im Rückblick und vielleicht ist es zumindest etwas, was Schubert dann in den nächsten Partien nochmal ja einfach nochmal mit aufnimmt und womöglich dann doch nochmal eruiert intern, ob eine Hereinnahme von Dahoud hier und da doch effektiv ist und sich anbietet einfach. Egal, ob jetzt während des Spiels oder schon vor der Partie. Ich glaube sogar, dass eigentlich hier Dahoud hätte vor der Partie schon in die Startelf rücken müssen. Ich glaube, wenn man drei sehr gute oder gute bis sehr gute Sechser hat, mit unterschiedlichen Attributen, das kann man ja gut sehen, dann hat Kramer einen sehr vertikalen, quasi Box-to-Box-Sechser. Man hat Dahoud, einen guten Verbindungsspieler mit einem guten Dribbling, sehr gute Ballverarbeitung. Man hat Strobel, jemand, der sehr gut den Raum kontrollieren kann, gerade vor der Abwehr, der sehr defensiv stark ist. Dann habe ich also drei verschiedene Spielertypen und kann mit denen dann verschiedene Kombinationen ausprobieren. Und das ist da eigentlich das, was sich jeder Trainer wünscht. Ist ja eigentlich viel besser, als wenn ich jetzt drei Sechser hätte, die quasi sich sehr ähnlich sind. Also was wir jetzt bei Dortmund so ein bisschen sehen mit Rode und Castro, die sich doch relativ ähnlich sind. Dann ist da eigentlich die Ausgangslage bei Gladbach sehr gut für Schubert, um da auch ein bisschen was auszuprobieren und sich dann auf einen Gegner wie Freiburg anzupassen. Und sind wir ganz ehrlich, dass Freiburg da doch relativ defensiv spielt gegen Gladbach, war jetzt keine große Überraschung.
Nee,
Gladbach
hat sehr
saft arbeitet. Und die werden noch des Öfteren mit Mannschaften wie Freiburg zu tun haben, die dann doch sagen, ja, macht ihr mal den Aufbau, wir haben von Philipp zum Beispiel, der sehr schnell ist, wir kontern dann mal. Also es ist nicht unbedingt zu überraschen.
Wir können vielleicht jetzt ganz kurz, weil jetzt jeder ein Spiel angesprochen hat, auch nochmal den Christopher in Abwesenheit mit reinnehmen, denn der hat ein bisschen über den Auftritt von Werder Bremen, du hast ja Werder auch schon vorher angesprochen, aber von Werder Bremen gegen Augsburg sich rausgepickt und ich kann mal seine Kernanalyse nochmal wiedergeben. Also natürlich zu wenig Chancen, die sich Werder Bremen herausgespielt hat. Eigentlich, abgesehen jetzt von dem Tor, nur dieses Dribbling von Gnabry über die linke Seite, als dann Bartels ein bisschen kläglich vergeben hat. Und Christophers Punkt war dann in dem Fall auch, dass er hinter diesen Gnabry-Transfer auch ein Fragezeichen gesetzt hat und gemeint hat, hätte man da nicht stattdessen, weil man doch schon so viele Offensivspieler auch hat. Klar, Gnabry hat Qualität, aber man ist da eben eigentlich schon ganz gut besetzt, nicht eher an die Mittelfeldzentrale denken müssen, weil da Fritz, Junuzovic, Grilic einfach ein bisschen zu beschränkt sind oder an die Abwehr. Ach so, jetzt natürlich nicht 1:1, so wie es Christopher gesagt hat, aber das war seine Einschätzung zu diesem Spiel und wie gesagt, wir haben ja schon einmal aufgezeichnet und dann können wir den Christopher in auf diese Weise da noch mit reinnehmen. Und dann können wir gleich zum nächsten Spiel springen, Konstantin. Hast du noch eins?
Eigentlich weiß ich gar nicht ganz genau, über was könnten wir denn noch sprechen? Wir hatten am Freitagabend hatten wir
Schalke Bayern. Genau. Ja. Und du hattest bei der ersten Aufzeichnung, kann ich dich erinnern, nochmal über Ingolstadt kurz ein bisschen gesprochen. Ja, über Ingolstadt. Ingolstadt war es, glaube ich, ja.
Aber es, genau, weniger über das Spiel selber, das war jetzt eine 0:2 Niederlage gegen Hertha BSC. Im ersten Spiel hat man ein Unentschieden gegen den HSV errungen. Was bei Ingolstadt einfach sehr interessant ist, dass der Kader zumindest, wenn man sich ihn so anschaut, nicht unbedingt so einen großen Aderlass hinnehmen musste. Es ist ja eigentlich doch oftmals so, dass gerade Aufsteiger, die nach oben kommen und sich dann ganz gut präsentieren, was ja bei Ingolstadt der Fall war, die ja doch sehr lange oder eigentlich fast durchgehend im gesicherten Mittelfeld waren, dass dann verschiedene Spieler, gerade die Schlüsselspieler, gehen. Nach dieser Saison, bei Darmstadt zum Beispiel, ist es der Fall gewesen jetzt. Bei Ingolstadt aber eher nicht. Also Pascal Groß zum Beispiel, der absolute Schlüsselspieler, ist geblieben. Mit Hübner hat man klar den besten Verteidiger verloren. Da Costa ist zurück zu Leverkusen. Also es gab da einzelne Abgänge, aber an sich ist das Gerüst dieser Mannschaft doch noch sehr ähnlich zu dem, was in der letzten Saison einfach auf dem Feld stand. Aber mit Hasenhüttl hat man natürlich den in Anführungsstrichen Vater des Erfolgs verloren. Mit Kautschinski einen Trainer geholt, der noch eine gewisse Unbekannte darstellt. Nicht unbedingt, weil er jetzt weil man jetzt vielleicht die zweite Bundesliga nicht verfolgt, sondern er hat bei Karlsruhe ja doch schon längere Zeit Arbeit abgeleistet und war auch zumindest schon erfolgreich. Ja. Es gab die Relegation damals gegen Hamburg. Also man hat jetzt sogar in der Bundesliga gekratzt, in der Tür geklopft der Bundesliga. Aber Kautschinski war nicht durchgehend überzeugend. Und er muss ja jetzt doch unter Beweis stellen, dass er mit eingeschränkten Mitteln, die er zum Teil auch bei Karlsruhe hatte, aber jetzt hier bei Ingolstadt vielleicht nochmal etwas größer mit eingeschränkten Mitteln, dann etwas schaffen kann, dass man eben nicht in die Abstiegsränge rutscht. Und das ist einfach für mich ein ganz spannender Club, einfach ein ganz spannendes Team, das zu beobachten, wie entwickelt sich jetzt Ingolstadt weiter. Die Mannschaft ist ähnlich, nicht identisch, aber ähnlich zum letzten Jahr. Der Trainer hat gewechselt. Man hat ein sehr spezielles, sehr spezifisches Pressing- und Umschaltsystem mit vielen langen Bällen, die dann Gegenpressing-Situationen provozieren sollen. Funktioniert das nur ein Jahr? Funktioniert das auch im zweiten Jahr? Wird Kautschinski womöglich reagieren und da größere Anpassungen vornehmen? Oder wird er einfach diesen Stil, den Hasenhüttl bei Ingolstadt über mehrere Jahre hinweg eigentlich eingebracht hat und entwickelt hat, wird er diesen weiterentwickeln wollen? Also es ist einfach Ingolstadt, finde ich, sehr spannend, das auch über die Saisons hinweg sozusagen dann zu beobachten, wie es da weitergeht. Ich würde mich aber nicht unbedingt, also ich würde mich nicht so verwundern, wenn Ingolstadt diese Saison erhebliche Probleme bekommt. Ist natürlich noch viel zu früh, um ein richtiges Urteil zu liefern. Aber das ist zumindest etwas, was wir im Auge behalten sollten und auch alle, die zuhören, eben vielleicht auch im Auge behalten sollten, einfach wie die Entwicklung bei Ingolstadt weitergeht. Man kann hier beim FCI eben nicht diese Ausrede bringen, also die Verantwortlichen können jetzt nicht diese Ausrede bringen. Wir haben eben diesen und jenen oder diese vielen Spieler verloren, alle Schlüsselspieler weggebrochen, die ganze Achse ist weggebrochen oder sowas, was man ja doch bei anderen Abschiedskandidaten zum Teil hört. Wir hatten jetzt gerade über Werder Bremen gesprochen, die haben ihre Innenverteidigung verloren, also die komplette. Gerade für einen Verein oder für eine Mannschaft, die sowieso defensiv nicht unbedingt so auf den so felsenfest stand, natürlich katastrophal einfach.
Ja.
Bei Ingolstadt hat man mit Hübner sicherlich den besten Abschlussspieler von, hat mit Tisserand jemand von AS Monaco geholt. Also keine uninteressante Personalie auf alle Fälle. Also genau, hier zählt einfach diese Ausrede, würde ich ja nicht gelten. Und deshalb finde ich das umso spannender eigentlich. Wir hatten auch Darmstadt erwähnt, dass sie womöglich den 18. Platz gebucht haben. Klar, Trainer weg, halbe Mannschaft weg, also fast oder viele Schlüsselspieler weg, wie Wagner. Ja, das ist natürlich eine Entwicklung, das kann man fast nicht verhindern, gerade wenn man keine finanziellen Mittel hat. Und wenn es dann in der nächsten Saison womöglich für eine sowieso eher Zweitligamannschaft bergab geht in der ersten Liga, dann ist das nicht so verwunderlich oder ich glaube, es würde keinen schockieren, nicht mal die Darmstädter selber, wenn es womöglich dann doch wieder bergab geht oder vielleicht wieder runter die zweite Liga geht nach dieser Saison. Ingolstadt ist eben was ganz anderes und deshalb im Auge behalten.
Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner, ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des zweiten Spieltags der Fußball-Bundesliga. Schalke gegen Bayern 0-2, Schalke hält lange gut mit 6 Umstellungen und 5 Neuzugängen in der Startformation. Eine ganz gute Chance für Hüntela nach Vorarbeit von Baba und Konoplyanka. Hüntela dann nochmal an die Latte, Hummels war so eine Situation dabei gegen Konoplyanka im 16-Meter-Raum, hätte man pfeifen können. Hinten raus dann die Tore für die Bayern, Lewandowski in der 81. nach schönem Pass von Martinez und Kimmich dann mit seinem ersten Bundesliga-Tor in der Nachspielzeit nach einem Konter. RB Leipzig gegen Borussia Dortmund 1-0, wie besprochen. Keita der Torschütze in der 89. Minute. Alle drei Eingewechselten beim Tor beteiligt. Also erst Forsberg, der einleitet, dann Burke, der neue Schotte bei RB Leipzig und dann Keita, der die Hereingabe von Burke dann unter die Latte haut. Leverkusen gegen den HSV 3-1. Wood im zweiten Spiel mit seinem zweiten Tor, aber dann der dreifache Poyan Palo eingewechselt in der 72. Minute. Und dann macht er innerhalb von 15 Minuten einen Hattrick und die Abschlüsse zeigen, dass er einfach einen Lauf hat. Also die hat er alle drei richtig gut getroffen. Freiburg gegen Gladbach, haben wir auch drüber gesprochen. Hazard mit dem Distanzschuss für Gladbach in der 35. Minute mit dem Führungstreffer dann. Philipp mit 2 schönen Schüssen und Petersen per Elfmeter nach Foul von Sommer an Grifo. Vorher ein Fehlpass von Kramer. 3-1 für Freiburg. Wolfsburg-Köln 0:0, erstes Bundesligaspiel von Mario Gomez seit Mai 2013, damals natürlich für die Bayern. Schnelles Spiel von Köln in die Spitze ist mir aufgefallen, zumindest bei den Highlights. Gute Chance für Didavi nach Dribbling von Draxler über links bei Wolfsburg, aber insgesamt ja von beiden zu wenig. Mainz gegen Hoffenheim 4:4. Ich glaube, da schreiben wir einfach Freakspiel drüber. De Blasius mit dem 1:0 und dem 2:0, dann Córdoba mit dem 3:0, dann stellt Nagelsmann um, bringt Uth für Scher schon in der 36. Minute. Uth macht dann zwei Tore, das 3:1 von Wagner, dann Özdenali mit dem 4:1, dann eben Uth zweimal und am Ende Soloi mit dem 4:4, Lattenschuss noch, Lattenschuss von Rudi, Pfostenschuss von Kramaric in der ersten Halbzeit. Kramaric mit drei Vorlagen, einem Pfostenschuss und die rote, Pfostenschuss und die rote Karte von Büsmann, die hat er auch rausgeholt, die war für mich aber keine mehr dazu später. Ingolstadt gegen Hertha BSC, 0:2, Ibišević nach schönem Pass von Haraguchi und dann das 0:2 durch Schieber kurz vor Schluss, Flanke Haraguchi, zweites Joker-Tor von Schieber. In dieser Saison Hertha BSC erstmals in der Bundesliga-Geschichte mit zwei Siegen gestartet. Darmstadt gegen Frankfurt 1:0. Darmstadt wie erwartet mit viel, viel Ballbesitz, hoher Passgenauigkeit, haben das Spiel dominiert bis zum Schluss und dann dieser Treffer von Sirigu in der 90. Minute wunderbar herausgespielt mit 5 oder 7 Direktpässen und dann Sirigu will den natürlich genau da oben reinhaben ins linke Kreuzeck. Werder Bremen gegen Augsburg, auch darüber haben wir kurz gesprochen. Hast du gelacht, Konstantin? Nee, oder? Werder Bremen
gegen... Ja, ganz klasse Schusstechnik, ist, quasi Ricardo Quaresma ist.
Absolut. Bremen Augsburg, auch darüber haben wir gesprochen, zumindest über Werder. Johansson per Elfmeter zum 1:0 für Werder Bremen, dann Joileu nach Eckball, Bayer mit dem 1:1 und Staphylidis mit schönem Freistoß ins rechte Kreuzeck zum 2:1 für den FC Augsburg. Konstantin, willst du zu den Partien noch was loswerden?
Ist es alles gesagt, glaube ich.
Schön. Dann sind wir beim Unsung Hero des Spieltags. Wen hast du denn?
Da nominiere ich vom SC Freiburg Nils Petersen, den Olympiahelden.
Den vier Tore Fidschi-Mann und Elfmeter Eiskaltverwandler.
Ja.
Aber also das ist jetzt, also Olympia war vielleicht mit dem Augenzwinker natürlich, aber jetzt in dem Spiel ist er eingewechselt worden, legt per Kopf den 2-1-Treffer von Philipp vor und macht halt dann wirklich in dem Fall eiskalt den Elfmeter rein zum 3-1. Also mehr kannst du dann als Joker auch nicht mehr bringen als Stürmer.
Innerhalb von 8 bis 10 Minuten kannst du fast nichts weiterleisten. Und das mit Olympia war natürlich, das war mit dem Augenzwinkern.
War da was?
Nein, ich weiß nicht. Er wird das dann irgendwann aus den Geschichtsbüchern revidieren können, wenn er dann 2018 für Juri Löw bei der WM den entscheidenden Elfmeter verwandelt.
Genau. Da wird er dann der einzige Stürmer vorne drin sein, der im Kader auch steht und macht das Petersen. Ich habe übrigens einen Freund, der hat ist Freiburg-Fan und hat als WLAN-Netzwerk, das hat er umgetauft in, keine Ahnung, Super STF oder was weiß ich, und sein WLAN-Passwort ist Nils Petersen. Welche Rücknummer hat er? 19, glaube ich, oder?
18.
Nils Petersen 18 ist sein Passwort, und weil ihr ihn nicht kennt, dann könnte er sein WLAN-Passwort Netzwerk auch nicht knacken. Und ich glaube, in die Ecke von Bayern wollte er auch gar nicht. Insofern kann ich die Geschichte erzählen. Javi Martinez war der Unsung Hero von Christopher in unserem ersten Versuch. Und zwar für seine Leistung und vor allem für diesen schönen Pass von der Mittellinie in Richtung Lewandowski vor dem 1:0 für die Bayern. Und meiner ist Cala Söyüncü vom SC Freiburg.
Jetzt sind beide.
Zweikampfquote von um die 90%, Passquote von um die 90%, 20 Jahre jung. Ich habe gelesen, der kann weder Deutsch noch Englisch. Also den haben sie halt geholt und keiner kannte ihn, und jetzt spielt er halt Innenverteidiger, weil auch Freiburg da Verletzungsprobleme hat, und irgendwie passt das zu der Mannschaft, dass man da ja so einen jungen Türken aus dem Hut zaubert, und der macht halt da gegen Gladbach, eine Top-Mannschaft der Liga, ein richtig gutes Spiel. Zungenschnalzer des Spieltags, Konstantin.
Im Übrigen auch ganz schöner Brocken bei 1,87 über 85 Kilo, meines Wissens. Also
ja. Man kann auch mit 1,83 über 85 Kilo haben, aber das ist vielleicht dann anders verteilt. Ne?
Im Profifußball weiß man nicht, ob es so gut funktioniert, aber du hast recht. Der normale Mensch hat das dann.
Weiß ich aus Erfahrung, dass das geht.
Ja, da reicht diese Zahlen eher. Der Zungenschnalzer?
Mhm.
wäre dann für mich Mainz gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Mhm. Was für ein Offensivspektakel.
Okay, hast du auch einen Kopfschüttler?
Da habe ich Mainz gegen TSG 1899 Hoffenheim. Was für ein Defensivgemetzel.
Also dann haben wir dieses Spiel, was man eigentlich beim 4-4 auch nicht ausklammern kann, dann doch noch mit drin. Also ja, kann man das groß analysieren, was da passiert ist? Weniger,
Also zumindest die Hoffenheimer sollten nochmal die erste Halbzeit analysieren, denn klar, also am Ende haben sie einen Punkt gewonnen und die Mainzer müssen sich auch hinterfragen, ob man wirklich, auch wenn man in Unterzahl dann war, durch die rote Karte gegen Büsmont, noch drei Tore kassieren muss. Also steht 4-1, man kriegt eine rote Karte und kassiert dann noch drei Tore. Das muss nicht unbedingt passieren, auch wenn man in Unterzahl ist. Aber die Hoffenheimer sollten vor allem die erste Halbzeit sich nochmal ganz genau anschauen, denn das war schon sehr katastrophal. Und da hat ja gar nichts gestimmt. Keine Kompaktheit, Zuordnung nicht. Hat man sich zu tief hinten reindrängen lassen, Rückraum nicht besetzt. Baumann hat quasi nichts gehalten. Oder zumindest in einigen Situationen sah er schlecht aus. Also insgesamt Hoffenheim ist doch sehr anfällig. Und wenn man dann noch das erste Spiel hinzunimmt, wo man gegen Leipzig 2-2 gespielt hat, wo man auch defensiv doch viel zuließ und auch die Leipziger mehreren Chancen dann hatten und einige auch vergeben haben. Also insgesamt Hoffenheim defensiv ja doch sehr fragwürdig aktuell. Mhm. Punkt. Und auch das war so ein Spiel, wir hatten vorhin über die witzige Stimmung in Leipzig gesprochen, das war auch so ein Spiel, Nagelsmann dreht quasi dann fast durch am Spielfeldrand und peitscht da seine Spieler voran. Das ist natürlich vielleicht eine Möglichkeit, um nochmal sowas rauszupowern, um dann noch drei Tore zu erzielen, wenn man in Rückstand ist und der Gegner eine rote Karte kassiert. Aber das ist jetzt keine Methode, um jedes Spiel erfolgreich zu bestreiten. Also das klappt einmal, das klappt vielleicht zwei, dreimal in der ganzen Saison. Aber es gibt auch genügend Spiele, wo man so eine Defensivleistung abliefert und 0-5 nach Hause fährt.
Mein Zungenschnalzer ist die Schusstechnik von Maximilian Philipp. Ihr seht, ich bin sehr Freiburg-lastig jetzt an diesem Wochenende. Weil der erste Treffer war schon sehr, sehr schön, finde ich. Der wurschtelt sich da irgendwie durch gegen Strobel und dann trifft er ihn aber super und der schlägt da oben rechts ein und du denkst, der wäre noch viel schneller geworden, der Schuss, wenn ich irgendwann das Netz halt gekommen wäre und hätte ihn gestoppt. Also das war toll und der zweite Schuss war auch super nach der Kopfballablage von Petersen. Also einfach, ja, aus vollem Lauf getroffen und ins lange Eck jetzt. Kein Kreuzeckschuss, aber halt einfach ein satter Rechtsschuss, gutes Timing, gute Technik. Die Schusstechnik von Maximilian Philipp, mein Zungenschnalzer und mein Kopfschüttler des Spieltags ist die rote Karte für Gaëtan Büsmann. Da stand ja noch 4-1 für Mainz. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese rote Karte allein entscheidend war dafür, dass es am Ende 4-4 stand, aber trotzdem muss man da, glaube ich, schon nochmal drüber sprechen, warum die gegeben wurde, denn es war keine, also faul an Kramaric, klar, aber erstens ist das schon eine klare Torchance da, 17 Meter vor dem Tor, so halb rechts. Und zweitens war Donati ja noch auf gleicher Höhe oder näher am Tor. Also war Büsmann nicht letzter Mann. Und ich finde, du hast einen Schiedsrichterassistenten, hast vielleicht sogar noch den vierten Offiziellen, der da mitschnabeln kann. Da kannst du dich kurz nochmal beratschlagen. Und dann musst du eigentlich auch unter Druck zu dem Schluss kommen, dass es keine rote Karte ist. Oder siehst du es anders?
Fand es auch überraschend, dass da eine rote Karte gegeben wird. Ich glaube auch, Büsmont fand es überraschend, denn ich nehme an, dass er mit der Intention in den Zweikampf gegangen ist, okay, wenn ich jetzt hier faule, dann kriege ich eine gelbe Karte. Aber wird nicht gleich vom Platz geschickt. Also es gibt ja auch doch genügend Situationen, wo ein Verteidiger manchmal in den Zweikampf geht und weiß, ja, wenn ich den jetzt nicht, also wenn ich den Ball nicht kläre, sondern eher das Foulspiel ziehe, oder ich muss ja vielleicht mal das Foulspiel ziehen, dann schätzt man ja oft die Situation ab. Weil ich fliege jetzt hier nicht gleich vom Platz. Ich habe noch keine gelbe Karte gesehen. Dann ziehe ich jetzt einfach die gelbe Karte. Einmal im Spiel kann man ja sowas eigentlich machen. Und dann fliegt er auch vom Platz. Das war doch etwas überraschend. Ich glaube, das hat auch irgendwie keiner kommen sehen, zumindest da in der Situation.
Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_Eckner. Vielen Dank, Konstantin.
Vielen Dank dir und allen Zuhörern.
Und schöne Grüße in Richtung Christopher Ramm und nochmal sorry, mein Bock, nächste Woche wieder am Start. Wie gesagt, komplette Sendung aufgenommen mit guten Einschätzungen auch von Christopher, wie ihr es gewohnt seid. Und dann kann man es nicht verwenden oder ich kann es nicht verwenden. Alle Episoden hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Kurzer Hinweis auf Fasnacht und Fetzer, die wöchentliche Sport-Talk-Sendung auch hier im Vorcheck. Auch da haben wir bezeichnenderweise über Werder ein bisschen gesprochen. Hört es euch einfach an. Twitter @check_pod, Facebook www.facebook.de/dervorcheck. Ich bin Christoph Fetzer, auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst es ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.